Beziehung ist einfach wichtiger als konsequent sein. Manchmal muss man einfach sagen, heute kann ich jetzt nicht konsequent sein, heute geht das nicht, ich kann dann morgen wieder schauen, heute will ich jetzt einen guten Moment haben mit dir oder einen guten Abend oder was auch immer.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom.
Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Seit 40 Jahren schon gibt es den Elternnotruf. Es ist eine Beratungsstelle für Themen wie Familie, Krise, Entwicklung oder Erziehung. Man erreicht den Elternnotruf per Telefon, per Mail oder via Chat. Und das alles ist kostenlos. Zusätzlich gibt es in den Büroräumen oder per Video persönliche Beratungen, die kostenpflichtig und einkommensabhängig sind. Ich hatte einen Call mit Yvonne Müller. Sie ist Co-Geschäftsleiterin vom Elternnotruf. Und sie hat ganz vieles erzählt, was Eltern Mut macht zum Hilfe holen. Oder was vielleicht schon beim Hören von diesem Podcast gut tut und hilft. Viel Spass!
Was sind Notrufe, so klassische, die zu euch kommen?
Also häufig, wenn es wirklich akute Notsituationen sind, rufen die Eltern aus Konfliktsituationen an mit Kindern. Also das würde ich jetzt sagen, ist am häufigsten eigentlich so mit Jugendlichen. So etwas vom Krasseren, was ich mich jetzt erinnern mag, bei mir ist eine Mutter, die sich im Badzimmer eingeschlossen hat, weil sie einem jugendlichen Kind zu lang Kästchen weggenommen hat und dass der Jugendliche vor dem Badzimmer am Toben war und sie nicht gewusst hat, was machen, gefragt hat, ja, was mache ich jetzt, muss ich Polizei rufen, das ist so ein krasser Notfall. Und so die kleineren Notfälle, die aber genauso schlimm sind für die Eltern, ist einfach, wenn sie so in einer Erschöpfung sind und einfach nicht mehr mögen. Letztens hatte ich auch eine Mutter, wo ich zwei Kinder gehört habe, brüllen im Hintergrund, kleine Kinder, und die Mutter, die ist so erschöpft und sie und hat nicht mehr mögen, dass sie im Moment die Energie nicht hatte, um die Kinder zu beruhigen. Und da hat es dann sehr wenig gebraucht, um mit ihr zu schauen, wie kommt sie wieder in Ruhe rein, um jetzt können auf die Kinder zugehen, um die beruhigen, um ihre Bedürfnisse befriedigen. Und dann haben wir wie abgemacht, jetzt macht sie das erste Mal das. Wir haben eine kleine Atemübung dann gemacht in dieser Situation. Und dann hat sie später nochmal angerufen, um so die grundsätzlichen Fragen dann anzuschauen. Das sind so klassische Notsituationen. Oder Kinder, die nicht schlafen können. Oder die Eltern, im Idealfall zu zweit, haben sich einen gemütlichen Abend machen. Oder als alleinerziehende Mutter hat endlich Kind im Bett. Und dann kommen die wieder und wollen nicht schlafen. Und das kann dann einfach sein, dass das wie das Fass zum Überlaufen bringt. Und das sind dann schon Telefone, die Eltern anrufen und sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und da ist es total wichtig, dass wir dann da sind und ein Ohr haben und zuerst einmal einfach ablösen, so ein die vielen Gefühle, die dann auch rum sind in so schwierigen Situationen.
Da habe ich im Vorfeld ein bisschen umgefragt, wenn Leute das Gefühl hätten, dass sie einen Notruf könnten, einen Elternnotruf. Und viele haben gesagt, ja, traue mich halt nicht so, weil es ist ja nicht so schlimm bei mir. Oder eben, mein Kind wird nicht gewalttätig oder mein Kind hat nicht oder irgend so was. Also ich bin einfach ein bisschen erschöpft, aber eigentlich merkst du, sie sind sehr erschöpft. Und ihr sagt ganz klar, dann meldet euch, weil ihr könnt etwas machen.
Unbedingt. Also sich bei uns melden hat ja auch eine prophylaktische Funktion. Dann finde ich immer, Not kann man eigentlich nicht quantifizieren. Also man kann nicht auf einer Skala sagen, das ist jetzt Notfall 3, das ist jetzt ein 10, sondern im Moment, wo man in der Not ist, ist die Not einfach gross. Plus, was ich total wichtig finde, man darf uns auch anrufen aus dem ganz normalen Alltagswahnsinn raus, wo glaub, einfach alle Eltern kennen. Und man darf uns auch anrufen, wenn man nicht in so einer Krisensituation ist. Wir haben da immer wieder Eltern, die anrufen und sagen, ich muss jetzt das einfach mal reflektieren. Es gibt Eltern, die sagen, ja, ich rufe einmal pro Jahr an und das hilft mir dann und dann ist es wieder gut und dann kann ich etwas machen mit dem. Und für das sind wir auch da, weil die Reflexion und das Innehalten und sich mit dem eigenen Erziehungsverhalten auseinandersetzen, das hilft ja genau, um künftige Notsituationen eben können verhindern oder eben vielleicht sich melden, bevor die Erschöpfung so gross ist, dass man wirklich nicht mehr mag.
Mhm. Ich finde das mega stark, das Beispiel, das du gerade gebracht hast, von dieser Mutter, die mit dem brüllenden Kind sagt, ich mag jetzt nicht mehr, dass sie dann gleich noch mal euch anrufen und auch halt Hilfe holen. Das finde ich mega stark, weil viele andere arbeiten, also ja, oder haben dann das Gefühl, sie können fast nicht über ihren Schatten springen.
Ja, und ich glaube, wenn es etwas ein Anliegen ist, dann das, oder? Ich glaube, ich finde, es gibt nichts im Leben, das einem so an die eigenen Grenzen bringt, wie die eigenen Kinder. Also suche mir eine Mutter oder einen Vater, der das nicht erlebt hat. Da finde ich es total wichtig, dass man die Scham, die wahrscheinlich jeder Mensch hat in so einer Situation, überwindet und sich nicht scheucht, um die Hilfe zu holen. Das ist auch ein ganz grosses Anliegen, dass wir mit unseren Beratungen am Telefon nicht dazu beitragen, zum Scham, die die Eltern mitbringen, noch grösser machen, weil sie läuten ja nicht an in gelingenden Erziehungssituationen, sondern sie läuten dann an, wenn ihnen etwas nicht gelungen ist, wenn sie das Gefühl haben, ah, ich habe so einen schlimmen Fehler gemacht, wo sie an ihrer Elternrolle zweifeln. Und dann ist uns ganz wichtig, dass wir sie zuerst mal einfach abholen, zuhören. Es gibt immer wieder Telefone, wo ich 5-10 Minuten einfach nur höre und vielleicht ab und zu mal noch sagen, damit die Eltern noch wissen, dass ich da bin. Und dass wir sie dann stützen und stärken in ihrer Elternrolle und nicht werten. Das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist in der Beratung. Und etwas, was mir auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel dann nicht beschwichtigen, oder? Weil es passiert einfach, dass Eltern Fehler machen und dann ist es nicht hilfreich zu sagen, nein, sie haben keinen Fehler gemacht. Aber dann geht es wiederum, die Fehler auch einzuordnen. Und die meisten Eltern, die bewegen sich im Good Enough Range als Eltern und das langt. Und die Kinder werden auch nicht wegen einem Fehler, den Eltern gemacht haben, dann gerade einen grossen Schaden nehmen. Aber das sind natürlich Ängste, mit denen Eltern bei uns anrufen.
Ja, ich habe jetzt gerade ein Beispiel eben gehört, so im Vorfeld, wo ich mit Leuten darüber geredet habe und gesagt habe, ja, weißt du, zum Beispiel, ich habe mein Kind mega schlimm angeschrien oder ihm sogar ein ganz schlimmes Wort gesagt oder ich habe mein Kind sogar fest am Arm gepackt oder ich habe es sogar gehauen, dass die dann eigentlich in dieser Not hinein, wie zwar gespürt, es ist nicht okay, aber dann eben denken, ui, wenn ich jetzt dem Elternnotruf anrufe, dann ist sofort, kommt Kesp und alles ist vorbei. Ja. Also die haben dann so fest Angst, sich damit auseinanderzusetzen, dass niemandem anruft und sagt, Hilfe, jetzt ist mir etwas passiert. Was sagst du dazu?
Ja, genau das machen wir nicht. Also das ist, wenn Eltern in so einer Situation anrufen, dann ist das ja eine unglaubliche Leistung. Also dann gibt es nur eins, Wertschätzung und Loben, dass sie das merken, dass sie die Entscheidung fällen, ich will das verändern, ich will, dass mir das nicht mehr passiert. Und in einem Moment, wo Eltern sich Hilfe holen, gibt es ja keinen Grund zum Kesp einschalten, weil die können ja gar nicht mehr machen, als auch Hilfe rein tun, abgesehen davon, dass das definitiv nicht auf bist vom Elternnotruf. Kesp zu involvieren. Ich habe vorher 15 Jahre im Kindesschutz geschafft und als ich den Wechsel gemacht habe von dem gesetzlichen Bereich in den freiwilligen Bereich, das war für mich so wohltuend gewesen, so zu merken, wenn Eltern anrufen, ich muss nicht mehr werten, ich muss nicht bewerten, sondern ich kann einfach hören, wo sind sie, wie sind sie unterwegs mit ihren Gefühlen, mit ihren Kindern und was brauchen sie jetzt? Also, das berührt mich immer wieder sehr, wenn Eltern sich auch getrauen zu sagen, was sie gemacht haben in so schwierigen Situationen. Und ich glaube auch da, man wird kaum jemanden finden, der nie als Mutter oder Vater mal in irgendeiner Form die Fassung verloren hat. Temperamente sind ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin jetzt zum Beispiel aus einer sehr temperamentvollen Familie gekommen, wo Schreien so ein bisschen an der Tagesordnung war. Und ich musste lernen, dass das eigentlich nicht nötig ist für die Erziehung. Aber ich bin mit einem anderen Konzept gekommen. Und andere Eltern, die natürlich aus einem harmonischeren Elternhaus kommen, bei denen braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr, bis es denen dann den Deckel läuft. Ja, das ist, finde ich, sehr eine individuelle Geschichte, auch wo man Grenzen zieht, was man noch gut findet und was nicht. Wobei, das ist jetzt überhaupt kein Plädoyer zum Schreien in der Erziehung, im Gegenteil. Das wäre etwas, was ich mit dem heutigen Wissen von meiner Arbeit beim Elternnotruf für anders machen und früher anschauen.
Hätte das geholfen, in dem Fall dazu mal, dass der Elternnotruf schon gegeben hätte?
Ja, also ich habe gewusst, dass es den Elternnotruf gibt. Ich habe das Angebot zu wenig genau gekannt und habe es nicht gebraucht. Und habe dann, jetzt, wo ich da, ich habe vor 3 Jahren da angefangen zu arbeiten, habe ich ein paar Mal gedacht, das wäre für mich so hilfreich gewesen, so in den ganz schwierigen Situationen mit meinem Sohn, so schon mit dem jetzigen Wissen und Know-how, das ich von meinem Team konnte profitieren, unterwegs zu sein. Mhm. Wir sind beim Elternnotruf, sind wir alle Mütter und Väter, die da arbeiten. Und zwar nicht in erster Linie, weil wir finden, nur als Mutter, Vater kann man fachlich gut unterwegs sein mit Kindern, aber als Eltern kennt man einfach so die Grenzerfahrungen, die man macht. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Mhm.
Genau. Also, dass man einfach nicht weiss, es nützt manchmal nichts, wenn man sagt, einfach 3-mal tief durchschnaufen, weil wenn die Anspannung mega hoch ist, dass man vielleicht verschiedene Sachen muss ausprobieren oder einfach, dass die Anspannung darf so hoch sein, weil das so passiert.
Genau, genau. Wobei ich jetzt den mit dem 3-mal tief durchschnaufen finde ich persönlich wirklich eine von der besten Methoden, zum, wenn man gefühlsmässig außer sich ist, wenn man selber Kontrolle verloren hat, um sich einen Moment lang rauszunehmen. Und dann wirklich anstehen, gut schnaufen, sich gut spüren, vielleicht Hand aufs Herz und auf den Bauch legen. Und das wirkt Wunder. Halbe Minute, Minute Zeit nehmen. Und häufig ist man nachher bereits wieder büscheln, um wieder in die Situation hineingehen. Darum finde ich so, ja, das finde ich eine gute Methodik. So.
Ja, ich meine jetzt mehr, weil es manchmal heisst, wenn Leute so von extern sagen, ja, du musst einfach schnell ein bisschen durchschnaufen. Und dass man, ja, dass das manchmal nicht hilft, sondern dass man vielleicht muss sagen, geh in einen anderen Raum oder reagier schon, merk, du musst spür schon, wenn's, also weißt du, schon im orangen Bereich sitzt, dass du vielleicht dann schon kannst dich rausnehmen, dass manchmal, wenn das im Nachhinein so flapsig gesagt wird, ja, dann musst du einfach schnell ein bisschen schnaufen.
Genau.
Sehr kann abwertend gemeint, ja, sein, weil so, ja, natürlich will das Eltern dann nicht ausflippen oder nicht in einen heftigen Streit geraten mit seinem Kind. Aber es gibt dann noch Tools, wie man vorher schon kann irgendwie eine Ruhe reinbringen. Und ich nehme an, da setzen die auch an in der Beratung, oder? Wie, genau, irgendwie, du hast gesagt vorher, dass die Leute auch kommen, bevor sie schon in so einer Konfliktsituation sind.
Ja, und ich glaube, du sprichst ein wichtiges Thema an. Etwas vom häufigsten, was kommt bei uns am Telefon, das ist das Thema von der Selbstregulation. Wir sagen gern, man kann das Verhalten vom Gegenüber nicht kontrollieren, man kann nur sein eigenes kontrollieren. Also die Eltern rufen häufig an und finden, mein Kind macht das und das und haben dann so ein bisschen die Erwartung. Oder ich habe dann einmal wie so das Gefühl, ich müsste jetzt können eine Zauberkiste aufmachen und den Eltern so einen Trick in die Hand geben, den sie können anwenden können. Und dann hat das Kind ein anderes Verhalten und das funktioniert nicht. Also ein Kind, das trotzt, ist jetzt einfach am Trotzen und da können die Eltern manchmal machen, was sie wollen und der Trotzanfall braucht einfach seine Zeit. Oder ein Jugendlicher, wo das Hirn durcheinander ist, wo die Hormone spinnen. Hey, sorry, das wissen wir alle aus unserer eigenen Jugend. Das braucht einfach manchmal eine Zeit, bis sich der wieder beruhigt hat. Und dann in diesen Situationen geht es darum, wie gehen wir als Eltern mit dem um? Wie gehe ich als Mutter mit diesen überbordenden Gefühlen um von meinem Kind, von meinem Jugendlichen? Wie kann ich mein eigenes Verhalten kontrollieren, dass ich nicht muss mit in die Gefühle einsteigen? Also wie kann ich die Coole bleiben, die mein trotzendes Kind beruhigt, wo das Kind, das nicht schlafen will, wo halt anerkennt, aus welchen Gründen auch immer, dass es jetzt nicht schlafen will, versucht herauszufinden, was braucht, damit es dann irgendwann wieder geht. Und wo der Ärger über das, dass es jetzt anders läuft, als dass ich das eigentlich geplant habe, oder die eigene Frustration auch. Das sind ja auch dann Frustrationen, die wir erleben, wo das wie kann zurückstellen und sich bewusst entscheiden, ich gehe jetzt nicht in einen Machtkampf mit meinem Kind, sondern ich bleibe draußen. Oder wenn ich so merke, das hast jetzt du jetzt auch angesprochen, oder wenn ich merke, da fängt sich jetzt so ein Machtkampf an, anbahnen. Und das, finde ich, ist die grosse Kunst auch, dass man das wirklich eben merkt, dann habe ich die Möglichkeit, zum rauszugehen. Also wenn ich mich trainiere darauf, das zu erkennen, in dem Moment, wo ich es erkenne, habe ich die Wahl, zum Aussteigen.
Mhm. Für das also muss man ja auch Fehler machen, um das überhaupt, genau, erkennen, wo ist die Grenze ja, überschritten ja. Gewesen, ja.
Mein Sohn zum Beispiel hat sehr gern, der ist natürlich ein Eulen und ich ein Lerche, der hat dann gern abends, so um 11 Uhr, hat er noch gern Grundsatzdiskussionen mit mir geführt und das habe ich dann irgendwann gelernt zu merken, weißt du was, nicht heute, das machen wir morgen. Und dann muss man sich halt manchmal aufschreiben, dass man es nicht vergisst, um so etwas dann wieder aufzunehmen. Mhm.
Haben die dann von allen Altersstufen ein bisschen Unsicherheit? Denn sie gehen jetzt gerade, also was wir erleben in unserer Community, weißt du, dass wir Leute mit sehr kleinen Kindern haben wahnsinnig viele Unsicherheiten und dann vor allem und dann mit Teenagern kommt dann einmal so die Extremsituationen, die dann nochmal so krass aufkommen.
Ja, wir haben alle Altersgruppen. Also wir beraten ja zu allen Altersgruppen. So das Einzige, also grundsätzlich alles, was medizinisch ist, da verweisen wir sofort. Also da lassen wir uns auch nicht auf irgendwelche eigenen Erfahrungstests raus, sondern verweisen da Kinderspitäler und Hotlines. Und wenn sie so Fragen rund ums Stillen sind, dann verweisen wir auf die Mütter-Väter-Beratung. Und in allen anderen Fällen erklären wir es eigentlich für zuständig. Und es läutet auch wirklich Eltern an, also auch Kindergarten, unter Mittelstufe, da gibt es ja so viele Unsicherheiten. So eine der häufigsten Fragen, die kommt, ist das normal? Also solche Eltern, die spüren, mein Kind ist vielleicht nicht ganz im Durchschnitt entsprechend und versuchen herauszufinden, müssen sie jetzt da etwas machen oder nicht? Können sie das laufen lassen? Häufig dann auch Frust mit Kindergärtnerinnen und Schulen, wo halt Kinder, die nicht jetzt ein 0815-Verhalten haben, häufig nicht können begegnen und dann die Frage, wie gehen Sie mit dem um? Also wir haben auch neben Krisen- und Erziehungsberatung machen wir auch einfach viel Triage mit den Eltern zusammen, überlegen, welches ist die richtige Stelle, wo müssen sie sich Hilfe holen. Allenfalls auch die Frage, ist eine Abklärung angezeigt oder nicht, diese Fragen kommen schon auch. Und zum Kleinkindbereich, ich würde jetzt mal sagen, so die Erschöpfung, die ist vor allem im Kleinkindbereich anzusiedeln, halt in Kombination damit, dass die Elternbeziehung mega, also die Paarbeziehung der Eltern muss zurückstehen hinter den Bedürfnissen der Kleinkind, dass der Schlaf zu kurz kommt, all diese Sachen. Und dann halt eine ganz grosse Verunsicherung, wenn man das erste Kind hat und so merkt, ich kann mein Kind nicht in jeder Situation beruhigen, dass man sich muss auch an das neue Leben auch gewöhnen, das gibt es schon auch viel. Also ich kann mich selber noch so gut erinnern, als ich Mutter geworden bin, so der Rollenwechsel und der Autonomieverlust, mit dem habe ich lange gekämpft. Und im Nachhinein denke ich, oh, das sind irgendwie die ersten 2 Jahre sind so streng gewesen. Wenn ich gewusst hätte, wie wenig 2 Jahre sind im Vergleich, mein Sohn ist jetzt gerade 18 geworden, oder? Dann wäre ich viel gelassener gewesen. Aber wenn man drinsteckt, dann weiß man das einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es nützt, wenn einem das andere sagen. Die Leute haben mir immer gesagt, oh, die Zeit ist so schön, du sie geniessen. Und ich habe immer gedacht, was genau meinen die jetzt genau damit? Und als es vorbei war, habe ich gewusst, was sie gemeint haben.
Ja, aber dass sie in dem Moment halt gleich streng ist, gell, das ist...
Es ist unglaublich streng.
Ja. Aber ich finde das mega schön, die vielen Beispiele, die du aufzeigst. Weil das genau zeigt, eben, wenn ich unsicher bin und sage, jetzt ist Kindergärtnerin gekommen und sagt, mein Kind ist irgendwie... nicht 0815, dass das auch schon ein Grund ist, um euch anrufen zu dürfen. Oder dass eben, ich bin so erschöpft, ich habe das Gefühl, ich kann mein Kind nicht beruhigen, man darf auch anrufen. Ich finde das so wichtig, weißt du, die Botschaft, hey, es muss nicht um Leben und Tod gehen.
Nein.
Und man muss nicht schon halb mit einem Bein in der Klinik stehen, dass man darf anrufen und Hilfe holen.
Genau. Ich möchte nochmal bestätigen, dass das genau so ist, oder? Dass das in jeder Lebenssituation einfach erlaubt ist, um sich Hilfe und Ohr und Austausch und Reflexion zu holen.
Gibt es auch so Sachen, so Anrufe, weißt du, Mühe mit den Eltern, also mit den Grosseltern, den Schwiegereltern, zum Grenzen setzen? Sind das auch Sachen, die zu euch kommen?
Das kommt auch, ja, natürlich. Das ist, also wir haben manchmal auch Grosseltern, Schwiegereltern, Nachbarn, Nachbarinnen, die selber anrufen.
Okay,
aber spannend, natürlich auch das andere, oder? Wir können natürlich auch viel, sind ja nicht immer nur Konflikte mit den Kindern, sind manchmal auch Konflikte mit dem Umfeld. Genau, und was ich vorher noch wollte aufgreifen, was mir in den Sinn kommt bei deiner Frage, so das Thema Erwartungen. Man hat ja auch einerseits hohe Erwartungen an sich selber, wie man will sein als Mutter oder als Vater und was dazu kommt. Und ich glaube, das ist ja dann auch rund rund um Familie, bekannte Nachbarn sind so Erwartungserwartungen, also das, wo man das Gefühl hat, wo die Gesellschaft von einem als Eltern erwartet. Und der Druck oder so die eigenen Ansprüche plus noch die gesellschaftlichen oder mutmaßlichen gesellschaftlichen Ansprüche, das ist zum Teil wirklich, das ist riesig, oder? Und aus dem heraus gibt es auch immer wieder Eltern, die wie nicht mehr wissen, was soll ich jetzt, was muss ich jetzt? Eben, wenn die Kindergärtnerin kommt und sagt, oh, ihr Kind kann nicht ruhig im Kreis sitzen, muss ich dann gerade abklären auf ADHS oder kann ich auch dieser Kindergärtnerin sagen, sie, das ist jetzt vielleicht altersgemäß und mein Kind müsste einfach vielleicht anders beschäftigt werden. Das ist manchmal dann mega schwierig, um da noch so einen Kompass finden in allem. Oder wenn man auch daran denkt, jetzt so die ganzen Ratgeber, die kommen und was sich ändert, oder auch wenn ich jetzt mich erinnere, oder bei mir in der Mütterberatung, also als Beispiel, als ich in der Mütterberatung bin, hat es geheißen, alle 2 Stunden stille. Ja. Und dann bin ich mit meinen Freundinnen aus der Mütterberatung, sind wir im Kaffee gehockt, und wenn ein Kind brüllt hat, haben wir zuerst mal auf die Uhr geschaut, um zu schauen, sind die 2 Stunden vorbei, und dann haben wir gedacht, okay, ja, da können wir jetzt stillen, und sonst haben wir etwas anderes gemacht. Ja. Und heute ist das total anders. Heute, jetzt fällt mir das Buch wieder nicht ein, wie es heisst. Es gibt das Buch Artgerecht, genau.
Ja, von der Nicola Schmidt.
Ja, genau. Ja. Wo ich jetzt bei meinem Gottemädchen und bei anderen jungen Müttern erlebe, wo man einfach viel direkter auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht. Und so dann als Mutter nicht das Gefühl habe, ich habe damals alles falsch gemacht. Oder auch jetzt, dann kommt wieder etwas Neues und dann nicht gerade alles wieder in Frage stellen, sondern bei sich bleiben, das finde ich eine hohe Kunst.
Jetzt kommt 2 Minuten Werbung. Schmücken, anlangen, probieren. Lebensmittel sind etwas Wunderbares. Haltest du auch ab und zu auf einem Spaziergang an bei einem Hoflädeli und suchst dir etwas Kleines aus, das dann besonders geniesst ist? Irgendwie schmecken Produkte einfach anders, wenn man ProduzentInnen dahinter spürt. Meine Spaziergänge führen mich nicht so weit. Zum Beispiel nicht auf Sizilien. Das gäbe ein rechtes Gemäule, wenn wir so weite Spaziergänge machen würden. Und trotzdem kann ich Produkte direkt ab sizilianischem Hof kaufen. Zum Beispiel Wildfenkelpesto von der Kooperative Valdibella.
Das alles geht dank Crowdcontainer. Das Schweizer Unternehmen schafft mit ausgesuchten Kooperativen und Bauernhöfen auf 3 Kontinenten zusammen.
Mit ProduzentInnen, die ohne Pestizide arbeiten und ihren Böden und Pflanzen Sorge haben. Das bedeutet mehr Aufwand, klar. Und für Crowdcontainer auch klar, wer so sorgsam arbeitet, wird auch angemessen dafür bezahlt. Ob Olivenöl aus Sizilien, Pfeffer aus Kerala in Indien, frische Orangen direkt ab Ernte aus Andalusien, Kaffee aus Peru oder Feins aus der Schweiz. Crowdcontainer macht Sammelbestellungen, bei denen du online ökologische Lebensmittel kannst kaufen. Du siehst auf crowdcontainer.ch, wann welcher Bestellzeitraum endet und welche Produkte du kannst posten. Das heisst, es ist halt nicht alles jederzeit verfügbar und auch nicht husch-husch. Und genau das finde ich eben so schön und sinnvoll. Was du übrigens auch siehst auf crowdcontainer.ch, wie der Preis zustande kommt. Volle Transparenz. Das ist für mich ungemein wertvoll und eine echte Revolution in der Lebensmittelbranche. Und jetzt willst du auch probieren, gell? Mit dem Code mal ehrlich 10 alles zusammengeschrieben und dann ein 1 und ein 0 hinten dran, erhaltest du 10 Franken Rabatt auf deine Bestellung. Den Code und den Link zu Crowdcontainer findest du in den Shownotes. Einen guten. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Oder was ich gerade Eltern, die zum Beispiel mit ihren eigenen Eltern so ein bisschen im Clinch sind, immer wieder sagen, erklärt doch einfach euren Eltern, wieso ihr das und das so macht. Und manchmal hilft das, wenn man nicht Recht hat, sondern wenn die Eltern können sagen, wir haben es damals aus diesen und diesen Gründen so gemacht und würden das jetzt auch mit den Enkelkindern so machen. Und die heutigen Mütter können, oder Väter auch können sagen, hey, aber bei uns ist es jetzt aus diesen und diesen Gründen anders. Und ich finde, so Fragen stellen und verstehen, das hilft dann häufig, damit aus einem Konflikt nicht mehr ein Konflikt bleibt, sondern dass es einfach unterschiedliche Haltungen und Lebenserfahrungen auch können sein. Und Kinder können ja mit dem in der Regel umgehen. Kinder wissen, ich habe eine Elternwelt und eine Großelternwelt, so wie sie manchmal auch eine Vater- und eine Mutterwelt haben, sogar wenn die Eltern zusammen sind. Niemand
Ja.
erzieht Kinder deckungsgleich. Also Kinder spüren auch die Nuancen, spüren sie gut.
Ja, und gell, gerade das, was du den Großeltern sagst, dass man halt, ich finde das schön, wie du beschreibst, dass man vielleicht einander sagt, schaut, wir machen es jetzt aus dem Grunde so, wir wollen aber nicht abwerten, wie ihr es damals gemacht habt, weil damals habt ihr es nach bestem Wissen und Gewissen
Genau,
gemacht, jetzt machen wir es anders, was nicht
ja.
bedeutet, ihr habt irgendetwas falsch gemacht.
Ja, genau. Und ich finde, der Ausdruck nach bestem Wissen und Gewissen, der gefällt mir sehr, weil alle Eltern machen es so gut, wie sie können und haben auch ihre guten Gründe für ihre Handlungen. Und das finde ich total wichtig, dass man das respektiert. Und ich meine, natürlich hat es dann irgendwo eine Grenze, dann, wenn wirklich Misshandlungen stattfinden. Dann ist es wie nochmal eine andere Geschichte, aber sogar dort, oder? Niemand misshandelt sein Kind absichtlich, oder? Auch dort, das sind Eltern, wo schlimme Geschichten dann mitbringen, oder? Aber
Wo in
natürlich
einer
dann,
Not sind. Ja.
genau, auch sie sind in einer Not und dann braucht es dann einfach allenfalls halt eine andere Form von Hilfe, Unterstützung.
Das
Ja.
macht ihr dann auch, wenn ihr irgendwie merkt, eben das ist jetzt ein Konflikt oder so, wo ihr nicht mit einer telefonischen Beratung oder auch mit einer Vor-Ort-Beratung weiterkommt, dass ihr dann eigentlich eine Triage bildet, wie könnte man das weiterverweisen?
Ja, machen wir eigentlich noch nicht. Also Telefonberatung muss man sich wie vorstellen, da ist jedes Telefon ist eine abgeschlossene Beratung. So eine
Ja.
durchschnittliche Telefonberatung geht zwischen 30 und 45 Minuten. Und wir tun auch keine, zum Beispiel, Aktennotizen über den Inhalt, den wir besprochen haben, machen. Wir tun für die Statistik erfassen, dass wir das können ausweisen für Kantone. Aber wenn ich jetzt jemanden am Telefon habe und die Frau oder der Mann ruft 2 Monate später wieder an, dann kann ich mich häufig noch an die Stimme erinnern und manchmal kommt es dann auch wieder, aber ich kann nicht jetzt irgendwo nachschauen, was ich dort besprochen habe. Also klar machen wir Notizen, aber die vernichten wir auch.
Ja.
Und aufgrund von einem Telefon würden wir jetzt auch sicher nicht irgendwie Meldungen machen. Es gibt natürlich schon Situationen, wo wir merken, da hat es jetzt wirklich so Kindesschutzthemen im Hintergrund. In der Regel spüren wir dann aber auch, dass schon andere Institutionen involviert sind. Also das gibt es eigentlich nicht, dass eine Kindesgefährdung rum ist und es ist nur der Elternnotruf drin. Also
Ja.
wir werden nicht aktiv. Es gibt vor Jahr vielleicht einmal eine Ausnahme. Also ich habe mal eine Mutter am Telefon gehabt, kann ich mich jetzt erinnern, wo wirklich so die postpartale Depression so entgegen gerufen hat, wo ich sie dann wirklich gecoacht habe, dass sie sich jetzt Hilfe holt aktiv. Und das hat mich dann so nicht losgelassen, dass ich am anderen Tag nochmal angerufen habe, zum Fragen, wie
Ja.
es ihr geht. Aber auch das. Ich würde sagen, das haben wir wahrscheinlich alle so plus minus einmal pro Jahr, dass wir dann so eine Beratung wirklich nicht loslassen können. Und ich
Ja.
glaube, was ich total wichtig finde, wir sind 15 Beraterinnen, Berater zusammen mit der Springerin, die Telefonberatung machen. Wir haben einen intensiven Austausch im Team, wir machen Intervision, wir machen Supervision und wir können auch immer wieder, wenn wir belastende Beratungen haben, uns gegenseitig Hilfe holen. Wir haben so einen Chat, wo man dann reinschreibt, hat jemand kurz Zeit für das Coaching und dann kann man eine Beratung nachher besprechen und es kann auch mal sein, dass man am Telefon sagt, da bin ich jetzt die falsche Person, das muss ich jetzt mit einer Kollegin besprechen und ich rufe zurück. Es kann auch mal sein, dass es ein Thema kommt, wo man jetzt merkt, das geht mir jetzt nicht, weil ich das vielleicht gerade in meinem eigenen Leben habe, dass man dann darf sagen, ja, jetzt ruft mir eine Kollegin oder ein Kollege zurück. Genau, mir geht das einmal so, wenn das Thema digitale Medien kommt. Das habe ich in meiner Erziehung auch nicht so optimal gelöst. Da muss ich immer, wenn so Anfragen kommen, ein bisschen leer schlucken und überlegen, fühle ich mich jetzt da wirklich gerade in der Lage, um mit dem zu arbeiten oder nicht. Und wenn nicht, dann frage ich jemand anders, ob die allenfalls könnt die Beratung übernehmen. Und das finde ich total wichtig. Wir funktionieren so ein bisschen, mir kommt immer so das Bild vom Uhrwerk und so, dass es so zusammen unterwegs sein und einander unterstützen, das finde ich einfach etwas wahnsinnig Tolles zum Schaffen.
Und ich finde es auch wunderbar ehrlich, dass man bei gewissen Sachen sagt, schauen Sie, ich sehe gerade Ihre Not, aber ich bin keine gute Person, um das, weil ich habe zum Beispiel jetzt das auch nicht so gut gelöst oder ich bin da auch sehr unsicher. Das zeigt ja auch, wie denen, es gibt nicht irgendwelche Menschen, die alles im Griff haben und sie haben es nicht, sondern jeder von uns hat Unsicherheiten und dann dürfen wir die auch zeigen und
genau.
Finde ich mega
genau.
Schön. Ja.
Ja, also ich versuche jetzt schon in der Beratung nicht gerade meine ganze eigene Unsicherheit
anzulegen,
oder? Aber ja. Manchmal kann es hilfreich sein. Also das ist ja. Ja auch in der Beratung generell immer wieder die Frage, wann ist es angebracht, dass man eigene Erfahrungen bringt oder nicht. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass ich mir überlege, geht es jetzt nur darum, dass ich von mir erzähle, das langt nicht als Grund, aber kann es sein, dass wenn ich von mir erzähle, dass das dann ein vis-à-vis etwas bringt, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Mhm.
Ich finde es mega schön, was du vorher gesagt hast, dass eine Beratung etwa 30 bis 45 Minuten geht, weil auch das ist, wo ich Leute im Vorfeld gefragt habe, was stellst du dir vor, haben sie gesagt, ja, dann wird man vielleicht auch schnell wieder, weißt du, so ein bisschen, also abgewimmelt ist das falsche Wort, aber ja, man hat dann halt 10 Minuten, wie wenn man manchmal in eine Arztpraxis geht und weiss, eigentlich darf man nicht viele Themen ansprechen, weil der kann nur nach diesen Hackspunkten abrechnen und nach 15 Minuten müsste man eigentlich wieder draußen sein.
Obwohl spannend, das viele,
also viele Ärztinnen machen das auch nicht so, aber manchmal hat man halt gleich das Gefühl, man vergütet jetzt die Zeit von dieser Person. Dass es bei euch auch, eben, dass man auch darf, 30 bis 45 Minuten ein Thema besprechen und nicht kurz gelöst wird, ah ja, wie schlimm ist es, okay, gut, ich gebe Ihnen schnell 2 Tipps, dann können wir wieder abhängen, sondern man kann es besprechen.
Ja, das finde ich total schön. Also ich weiss noch, als ich da angefangen habe zu arbeiten bei uns, bei der Einführung ist es so, dass man dann eigentlich bei allen, die vor Ort arbeiten, wir haben auch viele, die von daheim den Telefondienst machen, bei denen, die vor Ort arbeiten, geht man einen halben Tag hospitieren, da kann man dann zuhören bei denen Telefon, wo die anrufen, einverstanden sind. Und ich habe das also so eindrücklich gefunden, meine Mitarbeiterinnen da mal zuzuhören, wie am Anfang kommt das Anliegen und dann hat es einmal wie so einen Bogen gegeben, wo man so ganz weit weg von dem Anliegen ist. Und viel geht es dann wirklich um Gefühl, um die Gefühle benennen, warnen, dann auch mal verbrüllen am anderen Ende. Und irgendwann hat man dann den Bogen wieder zurückgemacht zu der Ursprungsfrage. Und manchmal wird die dann erst am Schluss beantwortet oder man merkt, sie ist im Laufe des Gesprächs beantwortet worden und man kann es am Schluss nochmal zusammenfassen. Und meistens spürt man, wie, ich glaube, beide spüren das wie gleichzeitig, jetzt ist eigentlich das Anliegen beantwortet. Und dann mit der einen schließt man dann ab und bei der anderen kommt dann plötzlich nochmal etwas. Oder jetzt ist das Thema Gewalt ist jetzt so in den Medien und die wenigsten Eltern rufen da und sagen, jetzt habe ich mein Kind geschlagen. Das gibt es auch, dass jemand sagt, jetzt ist mir das erste Mal die Hand ausgerutscht und ich finde es so schlimm, was mache ich jetzt? Häufig kommt das im Laufe des Gesprächs oder am Schluss des Gesprächs oder ich denke so, okay, jetzt können wir glaube ich abschliessen und dann kommt das noch und dann macht man wie nochmal eine zweite Sequenz. Oder es kann auch mal sein, dass man zum Beispiel sagt, man lässt es jetzt gut sein für heute. Also gerade wenn Krisen sind, oder, dann geht es ja im Moment einfach mal darum, Krisen zu bearbeiten und dann geht es noch nicht darum, das Grundproblem zu lösen. Dass man sagt, wir schauen jetzt, wie kommen sie aus dieser Krise herum und wenn sich dann alles wieder beruhigt hat, dann dürfen sie auch nochmal anrufen, um dann wie generell so wie weiter besprechen. Und das ist dann halt mit jemand anderem. Oder manchmal gibt es dann auch, dass jemand anruft und sagt, oh, ich habe jetzt mit deren und deren Beraterin, Berater geredet und kann ich das nochmal? Und dann sagen wir dann einfach, wenn jemand wieder Dienst hat und dann können die anrufen, entscheiden, kann ich so lange warten oder geht es jetzt für mich auch, das mit einer neuen Person zu besprechen? Und vielleicht einfach noch zu dem, wie wir so fachlich unterwegs sind. Ich weiß nicht, ja, ob das gern noch interessiert. Wir sind alles Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen oder PsychologInnen mit beraterischer Zusatzausbildung oder therapeutischer Zusatzausbildung.
Also, dass es euch gibt, ist eh mega toll, aber wenn du jetzt im Alltag würdest sagen, wenn jetzt jemand mit einem Problem an mich herantritt, also zu dem Mann, dass ich kann sagen, hey, Leute kommen Eltern noch darauf an, was findest du ist wichtig, wie ich dieser Person begegne? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich fühle mich gerade so überlastet.
Mhm. Ja, ich würde glaube sagen, als erstes mal nicht beschwichtigen, sondern zuhören, ernst nehmen, sagen, Verständnis zeigen für die Situation. Wertschätzung finde ich etwas total Wichtiges. wenn jemand findet, ich bin eine schlechte Mutter, dann nützt es nichts, wenn man sagt, nein, du bist eine super Mutter, weil in dem Moment fühlt sich die schlecht. Und dann sagen, oh, jetzt, das tut mir leid. Oder einfach einmal hören. Ich glaube, hören, warnen, zuhören, das finde ich total wichtig. Und auch nicht gerade mit Ratschlägen kommen. Also man ist, so im Alltag, finde ich, ist man unglaublich schnell mit Ratschlägen. Und so eine Frage zum Beispiel, die ich finde, geht dann häufig vergessen, ist so die Frage, was haben Sie schon gemacht? Oder jetzt im privaten Umfeld, was hast du schon gemacht? Oder das fragen wir am Telefon. Bevor wir anfangen, mit den Leuten überlegen, mit den Eltern überlegen, was sie noch machen können, fragen wir, was sie schon mitgebracht haben. Oder ich kann mich auch wieder so ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung. Ich hatte eine Zeit, wo mein Sohn klein war, wo er gehauen hat. Und eine andere Mutter hat auch gehauen. Und dann hat eine dritte Mutter hat uns gesagt, also, oder mir nicht passieren. Ich will meinem Sohn einfach sagen, er soll das sein lassen. Und wir anderen zwei haben uns nur angeschaut, wie wenn wir das noch nie probiert hätten. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Es gibt keine einfachen Lösungen. Und da bin ich natürlich wieder beim Thema, man kann nur sein eigenes Verhalten kontrollieren. Ich glaube, genau das ist glaub, für mich so ein von den wichtigsten Lehrplätzen, wo mir erst jetzt beim Elternnotruf so bewusst geworden ist. Man hat so häufig das Gefühl, das Verhalten der Kinder ist auch gefolgt davon, wie die Eltern mit dem Kind unterwegs sind. Und das wird total unterschätzt, dass Kinder von der Geburt her einen eigenen Charakter, ein eigenes Temperament haben, dass Kinder unterschiedlich sind. Also alle Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen, wie unterschiedlich die eigenen Kinder können unterwegs sein. Und in der Hundeerziehung, dort ist es so, wenn man einen Hund A erzieht, dann macht er B. Aber in der Kindererziehung ist das häufig nicht so. Manchmal machen Kinder C und F und Z. Ja. Und ich glaube auch da, oder, so dass nicht werten, letztens bin ich mit jemandem unterwegs gewesen, der das Wort Helikoptermutter gebraucht hat. Und da zieht sich mir gerade alles zusammen. Also ich finde, ganz, ganz vorsichtig sein mit Urteilen, mit Abstempeln. So. Und ich glaube, das Wichtigste ist verstehen und fragen. Etwas vom Wichtigsten in der Erziehung ist die Beziehung. Und häufig läuten Eltern an und sagen, ich müsste einfach konsequenter sein. Oder auch, ich glaube, Konsequenz ist ja ein grosses Thema in der Erziehung. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man durchaus auch im Privatbereich kann sagen, Beziehung ist einfach wichtiger als konsequent sein. Manchmal muss man einfach sagen, heute kann ich jetzt nicht konsequent sein, heute geht das nicht, da kann ich dann morgen wieder schauen, heute will ich jetzt einen guten Moment haben mit dir oder einen guten Abend oder was auch immer. Und ich glaube, das kann man durchaus auch den Freundinnen, wenn sie kommen und Lampen haben, sagen, schauen, was brauchst du jetzt, um mit deinem Kind wieder in einen guten Kontakt hineinzukommen und nicht Ratschläge, wie kann man noch konsequenter und noch strenger sein.
Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, von mir, also ich kenne den quasi von früher, also jetzt nicht unbedingt, dass meine Eltern so gelebt haben, aber das ist so, dass man gesagt, wenn du nicht konsequent bist, dann tanzt du dir auf die Nase rum, oder? Das ist so ein...
Genau.
Und wenn du jetzt schleifen lässt, dann hast du es für immer und ewig.
Genau, und das ist ein Trugschluss. Genau. Ja. Wir haben so einen Jubiläumsfilm jetzt gemacht zum 40-jährigen Jubiläum vom Elternnotruf und einer davon heisst Wege aus dem Machtkampf von einer Arbeitskollegin von mir. Und ich finde, dort kommt so wunderbar daraus raus, was es eben braucht, um aus diesen Machtkämpfen auszusteigen. Und dort ist Konsequenz definitiv nicht das Mittel, wo den Machtkampf beendet, sondern eben können sagen, hey, im Moment geht es nicht und wir schauen morgen wieder. Im Moment entscheide ich mich jetzt als Mutter oder Vater das erste Mal aus dieser Eskalation auszusteigen.
Mhm. Magst du noch mal schnell sagen, zum Abschluss, das mit dem Schnaufen, das du vorher so schön erklärt hast. Mhm. Hand auf die Brust oder Hand auf den Bauch? Und wie funktioniert das?
Ja, also zuerst einen guten Ort suchen, wo man allein ist, wo nicht gerade das Kind am Rockzipfel hängt, natürlich. Beide Füße auf den Boden, ein bisschen hüftbreit anstellen und dann tief einschnaufen, ganz, ganz tief ausschnaufen, Hand aufs Herz. Und wenn man sie frei hat, meistens hat man ja dann noch, wenn man mit dem Eltern oder auf dem Telefon ist, noch das Handy am Ohr. Falls man beide Hände frei hat, die zweite auf den Bauch legen und einfach so eine halbe Minute ein- und ausschnaufen. Und manchmal kann man dann am Telefon auch noch Sätze mit den Eltern entwickeln, wo sie dann sagen können, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen in dem Podcast. Mhm. Und ich merke jetzt, du bist so dran, zum Schluss zu kommen. Ich glaube, etwas, was ich einfach noch mega, mega wichtig finde, ist in der Erziehung, es gibt keine Themen, die nach einer einmaligen Intervention vorbei sind. Also Erziehung ist einfach auch dranbleiben, Geduld haben und immer wieder auch ausprobieren und so. Ein Grundsatz, den ich auch noch wichtig finde, ist jetzt im Umgang mit Kind, alles, was funktioniert, wiederholen und alles, was nicht funktioniert, ziehen lassen. Und jetzt komme ich nochmal wieder zurück so zu der Konsequenz und der Strenge. Vielleicht auch mal beobachten, was mir hilft, ob es hilfreicher ist, mit dem Kind in Beziehung und in eine gute Stimmung zu kommen oder ob es hilfreicher ist, streng und konsequent zu bleiben. Mhm. Und was ich auch immer wieder wichtig finde und was wir, glaube ich, alle in der Beratung auch gerne anwenden, das ist, es braucht auch mega, mega viel Humor in der Erziehung. Und es gibt, glaube ich, nichts, wo verkrampfte Situationen besser kann entkrampfen als das Lachen zum richtigen Zeitpunkt und im Idealfall sogar dann ein gemeinsames Lachen von Eltern und Kind miteinander. Mhm.
Ja, und ich finde das mega schön, dass man auch, was mega schwierig ist, zu sagen, es nicht immer so tot ernst nehmen, weil manchmal ist es einfach, wenn es streng ist und so, dann ist es ernst und ist es eng, aber dass man gewisse Sachen auch sagt, eben, es ist nicht, ob jetzt das Kind das Zimmer noch aufgeräumt hat oder nicht, oder ob es jetzt, also,
genau.
Ja, man ist dann so manchmal in dem Film inne, dass man wie vergisst, okay, wie wichtig ist es jetzt? Oder eben, wie du sagst, ist jetzt eine Beziehung wichtiger? Oder dass man sagt, ich habe heute keine Energie mehr, um mit dir über irgendetwas zu diskutieren. Mhm. Komm, wir sitzen zusammen aufs Sofa und schauen das Büchlein an.
Genau. Ja, und das finde ich auch mega wichtig. Also wir Eltern, wir müssen nicht perfekt sein. Meine Mütterberaterin hat mir gesagt, Frau Müller, wissen Sie, wie langweilig wäre das für Ihren Sohn, wenn Sie perfekt wären? Und das ist mir so geblieben, oder? Und Kinder lernen ja auch von uns. Ich glaube, das dürfen wir total nicht unterschätzen, wie viele Kinder einfach noch von unserem Vorbild lernen. Und wenn wir Schwächen eingestehen können, wenn wir einmal sagen, ich mag nicht, oder vor allem auch, wenn wir einmal sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir jetzt leid. Von dem lernen Kinder viel, viel mehr, als wenn wir immer streng und konsequent sind.
Sagt ihr, dass die Eltern in dem Fall auch bewusst, dass sie nicht das Gefühl haben, sie haben jetzt einen Fehler gemacht und läutet euch einmal an und ab dann muss es also funktionieren.
Genau, ja. Nein, wir nennen das dann einerseits Beziehungsgesten und dann aber auch, wenn wirklich schlimmere Sachen passiert sind, auch Versöhnungsgesten, dass man wirklich dem Kind kann sagen, ja, jetzt habe ich wirklich einen Fehler gemacht und ich will dir jetzt etwas zu lieb tun. Ich koche jetzt zum Beispiel dein Lieblingsessen oder wir machen etwas Spezielles miteinander. Und dann ist es auch wichtig, dass man das dann ohne Einschränkungen macht und nicht sagt, ah, aber du hast eben dort und dort, sondern einfach kann sagen, völlig unabhängig davon, wieso es passiert ist, ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir leid. Mhm. Dann können die Kinder das später auch besser. Mhm.
Genau. Ich finde es selber manchmal mega schwierig zu formulieren, zu sagen, schau, jetzt bin ich mega hässlich gewesen. Mhm. Und dann irgendwie etwas von dir gefordert, wo eigentlich keinen Sinn macht. Und dann nicht zu sagen, aber weißt du, hast mich eben
genau.
Mit dem so aufgeregt. Genau. Das ist mega schwierig. Ich muss mich dann manchmal so richtig zurücknehmen und sagen, nein, ich muss jetzt nicht sagen, was es gemacht hat, dass ich hässig geworden bin. Ich muss mich entschuldigen, dass ich hässig geworden bin.
Ja.
That's it.
Aber es ist genau. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass man für so Sachen den richtigen Zeitpunkt verwünscht. Also häufig haben die Eltern das Gefühl, sie müssen gerade in der Eskalation dann eine Regelung finden. Und das ist total wichtig, dass man wartet, bis sich die Gemüter wieder beruhigt haben und dann darüber redet. Und häufig ist das noch nicht am gleichen Tag möglich. Und je nachdem, ich meine, mit Jugendlichen könnte die Auseinandersetzung zum Teil mega heftig sein. Da kann es sogar sein, dass es mal 2 Tage braucht, bis die Gemüter wieder beruhigt haben. Also da kann man, glaube ich, schon sagen, je kleiner das Kind, desto zeitnäher muss es passieren, weil sie auch dann schneller wieder vergisst und vielleicht dann 2 Tage später gar nicht mehr weiss, was der Anlass war. Aber wirklich warten bis so der Schock nachgelassen hat, die Ruhe wieder eingekehrt und dann das Thema aufnehmen und dann mit dem Kind auf die Meta-Ebene gehen. Und dann fällt es einem natürlich auch als Eltern leichter, dann eben genau das nicht zu machen, wie Schuldzuweisungen oder Rechtfertigungen. Das gilt auch für uns selber. Also wir müssen auch selber unsere Gemüter manchmal wieder abkühlen lassen.
Total. Ja, bis man wieder zurück im gesunden Modus ist, im gesunden Erwachsenen und kann. Ja. Ja, ich finde das auch mega wichtig. Aber ich finde das schön, eben, dass ihr das auch so vermittelt, dass es wie wir alle dürfen weiterlernen und so.
Ja, das ist wirklich so, ja.
Gibt es noch etwas, wo wir noch nicht erwähnt haben, was dir noch wichtig ist?
Ja, ich glaube, etwas ist noch so ein bisschen das Thema Netzwerk. Also als Eltern ist man ja häufig auch oder fühlt man sich sehr allein. Und ich glaube, dann ist es nicht nur wichtig, fachliche Hilfe zu holen, sondern dann ist es wirklich auch wichtig, das eigene private Netzwerk zu brauchen und zu aktivieren. Also, dass man sich wirklich auch nicht geniert, Eltern um Hilfe anzufragen, Schwiegereltern, wenn man eine gute Beziehung hat. Vielleicht auch mal Nachbarinnen fragen, Gott, Götti. Also, manchmal hilft auch die Frage, sich zu überlegen, ja, wenn mich jetzt jemand würde fragen, kannst du mal mit mir zusammen etwas unternehmen oder kannst du vielleicht mal ein, zwei Stunden auf mein Kind schauen, ich brauche eine Pause, ich mag nicht mehr. Dass man auch da sich nicht scheucht, im privaten Umfeld Unterstützung zu holen. In Krisen gibt es dann auch das Konzept vom Netzwerk, wo man das dann auch wie so ein bisschen professionell kann brauchen. Aber ja, dass man sich wie bewusst ist, Eltern sein, wird einfacher, wenn man es auf mehr Schultern verteilt und wenn man darüber redet. Und auch je mehr man darüber redet, über die Sachen, die schwierig sind, desto eher kann man auch von anderen hören, dass das denen ja ähnlich geht. Also man hat ja manchmal, tut man sich wie so Fassaden konstruieren, wie andere Familien unterwegs sind und hadern so mit der eigenen Welt hinter den Kulissen. Und je mehr man sich gegenseitig lässt, hinter die Fassade, hinter die Kulissen zu schauen, desto mehr wird einem bewusst, dass andere Familien einfach ähnliche Themen haben.
Sehr oft ja, alle anderen haben es im Griff, nur ich nicht. Genau. Und dann ist noch Social Media, wo ja. Einem, je nachdem eben halt all die Eltern reinspielt, die sie so tun, wie wenn es alle im Griff haben. Gut, es gibt jetzt mittlerweile sehr viele Gegenbewegungen, wo auch ganz viele Eltern eben zeigen, wie sie es nicht im Griff haben. Das ist
ja,
mega schön.
Ja, aber dessen muss man sich wirklich immer wieder bewusst sein. Ja, das finde ich sehr wichtig.
Ja. Ja, und ja, wie du sagst, und eben das Netz, das ist mega wichtig, ja. Dass man das kann.
Ja, und ich glaube, Vertrauen ist auch etwas mega Wichtiges. Also Vertrauen einerseits in sich selber als Eltern. Wir haben uns ja alle, bevor wir Kinder hatten und spätestens, wenn wir Kinder bekommen, viel, viel Gedanken darüber gemacht. Vertrauen darüber, dass wir das im Großen und Ganzen wirklich gut genug machen. Und Vertrauen dann auch darin, dass das, was wir sehen bei den Kindern, dass die Saat irgendwann aufgeht. Und das kommt ja dann häufig so ein bisschen ins Schwanken in der Pubertät, wenn die Kinder frech werden und einen beschimpfen und aufsässig werden und immer denkt, leck mir, wenn die so nach außen umgehen, wie sie mit mir umgehen. Schrecklich. Und die meisten so schwierigen Phasen, die sind irgendwann einfach vorbei. Also, auch irgendwann habe ich gemerkt, aha, mein Sohn redet jetzt ja wieder völlig anständig mit mir und die Schlötterlis-Zeit ist vorbei. Und wenn man aber drinsteckt, dann kann man sich das wie nicht vorstellen, dass das jetzt ohne ganze harte Massnahmen vielleicht aufhört. Und ich glaube, das ist auch Vertrauen in die Zeit und Vertrauen in die Entwicklung und in den normalen Entwicklungsprozess von Kind. Das finde ich auch etwas sehr, sehr Wichtiges.
Ja, das finde ich mega schön. Nimmt auch ein bisschen Druck weg.
Ja.
Auch eben, um immer gerade müssen handeln und immer gerade eine Antwort parat haben.
Genau. Ja, und wir haben ja immer noch ganz oft das Gefühl, wir würden gerne unseren Kind Steine aus dem Weg räumen. Das würden wir ja das ganze Leben lang noch machen, wenn sie erwachsen sind, oder? Das ist, ich glaube, wenn ein Kind leidet, dann kann es so alt sein, wie es will, dann leiden wir Eltern einfach mit. Man kann sich nicht, ich finde auch immer Abgrenzer im Zusammenhang mit Kind, ist jetzt nicht mein Lieblingswort, weil ich finde, man kann sich einfach vom eigenen Kind nicht wirklich abgrenzen. Das wird immer ein Teil von mir selber. Bleiben und natürlich kann ich lernen und üben, mein eigenes Leben zu führen und ein gutes Leben zu haben, unabhängig, wie es meinem Kind geht. Und trotzdem, schlussendlich, habe ich einfach einen grossen Wunsch, dass es mein Kind gut hat.
Ja, ja. Und eben, wir machen ja nach bestem Wissen gewissen alles, ja. Aber manchmal müssen wir auch auf uns selber schauen, dass es wir selber irgendwie auch noch über die Runde kommen, sonst können wir auch nicht mehr für unser Kind schauen.
Genau. Ja, ein Stichwort sehe ich jetzt da noch, das ich noch nicht gesagt habe. Häufig empfinden Eltern ja schwieriges Verhalten der Kinder als gegen sich selber gerichtet. Also man hat das Gefühl, das Kind macht mich zur Feindin. Und das finde ich mega wichtig, dass sich Eltern bewusst sind, dass Kinder das nie absichtlich machen. Die tun uns nicht absichtlich schaden und auch Jugendliche nicht. Das ist, wenn Kinder Verhalten haben, das gegen uns Eltern gerichtet ist, dann ist das immer ein Ausdruck von ihrer eigenen Not und halt ihrem Entwicklungsstand anpasst und der Möglichkeit von der eigenen Emotionskontrolle. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, in Konflikt mit den Kindern oder einfach in schwierigen Situationen mit den Kindern, uns immer wieder so ganz bewusst zu sagen, Moment, das ist jetzt ein Ausdruck von der Not vom Kind und nicht gegen mich gerichtet, dann kann es auch noch mal einfacher sein, um sich nicht in den Konflikt reinzuziehen. Das wäre wie noch so etwas, was ich Eltern, glaube ich, noch gerne würde mitgeben. Ich habe mal so ein bisschen das Bild von der unsichtbaren Bellerine entwickelt, dass sich Eltern manchmal auch halt so ein bisschen eine Bellerine anlegen müssen und dann die Sachen vom Kind so abprallen lassen, dass man selber nicht wird nass davon, damit es einem gelingt, wirklich beim Kind zu bleiben und dann nicht in die eigene Verletzung hineinzugehen.
Ja, das ist ein schönes Bild. Dass man eben auch nicht das Gefühl hat, eben, sie tanzen auf der Nase rum. Ja. Sie machen bewusst, also es ist keine Konfrontation, sondern es ist ein in Verbindung treten halt einfach auf
genau.
ihre Art und ihre Not. Drin.
Genau, und ich glaube, das Thema ist wirklich bewusst, oder? Sie machen es nicht bewusst gegen Eltern gerichtet.
Ja, und jetzt musst du aber noch Telefonnummern sagen. Also wir tun sie sowieso natürlich auch bei uns auf die Webseiten und so, aber Telefonnummern kannst du gerne gerade direkt sagen.
Ja, das mache ich noch so gerne. 0848 35 45 55.
Super. Wir tun in die Shownotes tun wir sowieso die URL, wir tun Telefonnummer noch rein, aber dass die Leute, die jetzt wirklich finden, so, das hat jetzt gut getan und ich möchte mit jemandem reden, dass die das gerade sofort
machen. Genau. Also wir freuen uns, wenn unsere Leitungen überlastet sind.
Sehr gut. unsere Mission, eure Leitungen zu überlasten, das wäre das
genau. Super.
Ja. Nein, mega und danke vielmals wirklich für das. Ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, dass Eltern einen Ort haben, wo sie sich anwenden können.
Ja, danke dir für die Möglichkeit.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!